Sprechstunde, der Deutschlandfunk-Medizin-Podcast.
Meine Schwester und ihr Mann, die haben mir Haus- und Hofverbot erteilt, weil meine Mama am Existenzminimum war. Das war drauf und dran, das Haus zu verlieren, aber die konnte einfach nicht mehr. Und ich habe keinen Weg gefunden, um da ein Ende reinzukriegen. Das war sogar so schlimm, dass ich manchmal zu ihr gesagt habe, wenn du mir kein Geld gibst, bringe ich mich um. Da schäme ich mich auch bis heute für, aber das war halt leider mein Suchthirn.
Sebastian Konrad war süchtig, und zwar glücksspielsüchtig. Bei ihm waren es diese Automaten, die in so Spielhallen stehen oder so, wo man Geld reinschmeißt. Und manchmal spucken sie Geld aus, aber in der Regel schlucken sie das Geld und es kommt nicht mehr heraus. Sportwetten, Automaten in Spielhallen, Roulette oder Online-Pokern, das alles kann Menschenleben ruinieren. Und wenn die Betroffenen einmal abhängig sind, dann verspielen sie ihr ganzes Geld. Und manchmal werden sie sogar kriminell, um an mehr Geld zu kommen.
Ich habe alles zu Geld gemacht, was ich irgendwie machen konnte. Jeden Kontakt, den ich hatte, habe ich versucht irgendwie auszunutzen, um an Geld zu kommen. Bin sogar auch so ein bisschen kriminell geworden, habe Handyverträge abgeschlossen, die Handys verkauft. Das war auch schon Beschaffungskriminalität, um einfach irgendwie an Geld zu kommen.
Bei der Glücksspielsucht ist es wie mit anderen Süchten auch. Die hat den Menschen fest im Griff, sie schiebt ihn auf den Abgrund zu. Und oft kommen diese Menschen dann nur noch mit Hilfe von außen davon wieder los. Wie es dazu kommt, dass Menschen süchtig werden nach Sportwetten, nach Automaten oder auch nach Online-Spielen, wie ihnen geholfen werden kann, was sie dazu tun können und auch was das für Angehörige bedeutet, wenn ein Freund oder ein Familienmitglied spielsüchtig ist, darüber sprechen wir jetzt in der Sprechstunde mit Ihnen und mit unserem Experten. Mein Name ist Christina Sartori, herzlich willkommen. Unser Experte in der Sendung ist der Psychologe Dr. Klaus Wölfling von der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz. Da leitet er die AG Spielsucht an der Klinik und Poliklinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie. Außerdem ist er Leiter der therapeutischen Gemeinschaft Jenfeld. Das ist eine Facheinrichtung für Suchterkrankungen der Alida-Schmidt-Stiftung in Hamburg. Herzlich willkommen, Herr Dr. Wölfling.
Ja, hallo. Ich freue mich sehr. Vielen Dank für die Einladung zum Gespräch.
Ja, schön, dass Sie da sind. Instinktiv, glaube ich, geht es vielen Leuten so, dass sie, wenn sie Sucht hören, dann denkt man an Alkohol, dann denkt man an Drogen. Glücksspiel kommt irgendwie weiter hinten. Das scheint auch nicht so, ja, nicht so schlimm, es scheint irgendwie harmloser zu sein. Wie ordnen Sie das ein, Glücksspielsucht, unter den Süchten?
Ja, ich ordne es tatsächlich ganz anders ein, aber ich kenne natürlich in der Bevölkerung auch diese Wahrnehmung, dass Glücksspielsucht nicht eine wirkliche Sucht wäre, sozusagen. Wir aus der Wissenschaft, aber auch aus der Klinik, sehen das ganz anders. Wir sehen Glücksspielsucht als gleichwertige Suchterkrankung wie zum Beispiel Cannabisabhängigkeit, Alkoholismus oder Kokainsucht.
Das kann ja auch dramatische finanzielle Folgen haben. Das hörte man ja eben auch schon von dem Herrn Konrad, dass er dann sogar an das Geld der eigenen Mutter ging und das verspielt hat und so verzweifelt war, dass er sich das Leben nehmen wollte.
Auf jeden Fall. Die Folgen einer Glücksspielsucht sind dramatisch, vor allen Dingen, wenn die Sache chronifiziert ist. Wir also über mehrere Jahre dieses Verhalten haben und die Personen oder die Betroffenen eben keine Hilfe aufsuchen und sich sozusagen immer mehr auch von ihrem gewohnten Umfeld isolieren, vereinzeln und nur noch mit sich selbst dieses Problem ausmachen. Das führt dazu, dass quasi ein Teufelskreislauf einsetzt, den nennt man Chasing, das sogenannte Hinterherjagen hinter den Verlusten. Man versucht also immer wieder mit neuem Spiel das eigentliche Problem aufzuheben, was nicht funktioniert.
Immer diese Hoffnung, aber wenn ich jetzt dann gewinne, ich habe so oft verloren, wenn ich jetzt gewinne, dann kann ich alles wieder gut machen.
Genau so ist es und das ist vor allen Dingen ein Problem, wenn man mit sich alleine bleibt und über dieses Problem oder über dieses Problem nicht spricht mit anderen.
Deswegen reden wir ja auch. Vielleicht hört ja jemand zu und wir können ihm ein bisschen helfen.
Ja.
Würden Sie denn sagen, dass es viele Menschen in Deutschland betrifft?
Ja, wir sprechen jetzt aus der Wissenschaft. Die letzte große Studie in Deutschland ist schon ein paar Jahre her, über 10 Jahre. Da ging man von 1% der erwachsenen Bevölkerung aus. Mittlerweile durch eine Ausweitung der Angebote hin zu Online-Glücksspiel, aber auch zu verschiedenen glücksspielartigen Angeboten, nehmen wir an, dass eben die Anzahl der Betroffenen, der Glücksspielsüchtigen sich erhöht hat auf etwa 2 bis 2,5%.
Kann man sagen, dass deutlich mehr Männer oder deutlich mehr Frauen betroffen sind oder deutlich mehr junge Menschen, deutlich mehr Alte? Gibt es da irgendwelche Gruppen, die besonders empfänglich sind dafür?
Ja, auf jeden Fall. Also die Männer sind auf jeden Fall eher betroffen. Wir haben einen hohen Anteil von Betroffenen, die männliches Geschlecht haben, etwa 70-80%. Wir haben aber auch Personen mit Migrationshintergrund, die eher betroffen sind. In bestimmten Communities wird eben sehr stark gespielt, auch häufig das illegale Spiel genutzt. Letztendlich ist momentan eine Tendenz zu verzeichnen, dass es vom Alter her etwas jünger wird. Das hat mit den vielen Online-Angeboten zu tun. Das müssen wir aber noch weiter beobachten.
Über diese Online-Angebote sprechen wir vielleicht später noch mal intensiver. Ich möchte noch mal zurück zu Herrn Sebastian Konrad. Wir hatten ihn ja am Anfang schon mal gehört. Der hat seine Sucht heute überwunden. Das hat aber einige Jahre gedauert. Und wie es dazu gekommen ist und wie es ihm in den Jahren seiner Sucht erging, das hat er meiner Kollegin Eva-Maria Götz erzählt.
Also angefangen hat das bei mir mit meinem 18. Lebensjahr. Da war ich das erste Mal in der Spielhalle. Das war mit Kumpels, da hat ein Bekannter von uns, der hat dort gearbeitet und dann, ach, lass uns da mal hinfahren und dann mal einen Kaffee trinken. Ja, das haben wir dann halt gemacht und haben da auch Billard gespielt und auch mal ein bisschen was in die Automaten gesteckt, weil das ja was ganz Neues war und so. Und ich habe ziemlich schnell gemerkt, dass mich das sehr interessiert hat, so dieses Geld in Geldspielautomaten zu stecken und vermeintlich einfach Geld zu gewinnen, muss man ja ganz ehrlich sagen. Und bei mir hat sich das dann schnell rauskristallisiert, dass ich mich ein bisschen abgesetzt habe und heimlich, ohne das jemandem zu sagen, in andere Spielhallen gefahren bin. Ein Ort weiter und so, das war eigentlich mein Anfang. Dann habe ich auch das erste Mal was gewonnen und dann war das ja spannend und naja, wie das denn so ist. Und letztendlich hat sich das viele Jahre so durchgezogen. Ich habe für das Zocken gelebt. Bei vielen ist das sicherlich so, dass das glücklich macht, dass das Adrenalin ausschüttet. Und sonst bei mir war es oft auch so, dass ich in der Spielhalle saß und einfach mir gewünscht habe, ich möchte tot umfallen, auch wenn ich gewonnen habe. Weil bei mir war es ganz klar eine Flucht vor meinen Gefühlen und mein geringer Selbstwert. Und ich bin halt so groß geworden, dass ich nichts wert bin oder dass ich wenig wert bin. Und wenn ich in die Spielhalle gekommen bin, da war ich natürlich gern gesehen. Ich habe meine Familie, also Stand heute, Familie verloren. Ich habe Freunde verloren, weil ich ja alle belogen und betrogen habe, ausgenutzt habe, benutzt habe. Und letztendlich auch Arbeitsstellen immer mal wieder Probleme gab, weil ich einfach unzuverlässig war. Ich habe mich krank gemeldet, weil ich zocken war. Ich habe mich krank gemeldet, weil ich kein Geld hatte, weil es mir nicht gut ging. Und bis ich dann irgendwann, 2014 war das, da wusste ich halt nicht mehr weiter und ich war wirklich so weit, mir das Leben zu nehmen. Ich habe immer wieder das Glück in meinem Leben gehabt, dass ich auf Menschen getroffen bin, die mir irgendwie geholfen haben und die ich auch nicht ausgenutzt habe. Und ich bin 2018 Papa geworden. Und das war der große Wendepunkt in meinem Leben. Das hatte noch eine Zeit lang gedauert, bis ich wirklich mit dem Spielen aufhören konnte. Und dann habe ich es geschafft, spielfrei zu sein. Und dann habe ich eine Umschulung gemacht in Bremen. Und da hatte ich auch einen Sozialdienst und auch eine Psychologin. Und mit der habe ich ein offenes Gespräch geführt. Und die hat mir einen Zettel gegeben, wo der Name Nicole Dreifeld drauf stand. Selbsthilfegruppe in Bremen. Herr Konrad, gehen Sie da bitte hin. Und ja, das hat noch ein paar Wochen gedauert. Aber ich bin dann dahin gefahren oder habe sie angerufen, habe dann auch meine erste Gruppe da im März, hab dann teilgenommen und ja, was soll ich sagen, das hat mir das Leben gerettet.
Herr Böffling, Sebastian Konrad führt seine Sucht auf sein geringes Selbstwertgefühl zurück. Was gibt es noch für Ursachen, damit das dazu kommt, dass Menschen abhängig werden vom Wetten, von einer Sportwette, von so einem Geldspielautomaten oder von irgendwelchen anderen Glücksspielen?
Ja, das ist natürlich so, dass wir betroffen auch häufig danach klassifizieren, welche Gründe sozusagen nach dem Glücksspiel oder durch das Glücksspielverhalten auftreten. Und da haben wir unterschiedliche Cluster, also Gruppen sozusagen. Das kann so sein, wie Herr Konrad das gerade geschildert hat, vorhandener, geringer Selbstwert, bisschen soziale Ängstlichkeit, vielleicht nicht so angekommen in der Peer Group und dann durch einen Gewinn eben Anerkennung erfahren. Es kann aber auch so sein, dass es ganz andere Dinge sind, dass man im Prinzip im Leben nicht so richtig weiß, wo es hingehen soll und man zufällig mehr oder weniger auch über Online-Angebote in das Glücksspiel verfällt und eigentlich prämorbid, sagen wir, also vor der Haupterkrankung gesunde Menschen eben in eine Abhängigkeit hineinlaufen, einfach durch ein häufiges Wiederholen des Spielverhaltens, weil sich unser Belohnungssystem dadurch verändert. Und das halt einfach ein Punkt, der es für viele Menschen gefährlich macht.
Wenn sich das Belohnungssystem verändert, kommt man denn dann damit mit Argumenten an? Also dass man zum Beispiel sagt, du brauchst es nicht weiter zu versuchen, im Endeffekt gewinnt immer die Bank, immer das Haus, also oder...
Schwierig, weil das dauert eine gewisse Weile und es braucht eben eine sehr offene, empathische Haltung, die Herr Konrad sicherlich auch in der Selbsthilfegruppe gefunden hat, die aber natürlich auch in Suchtberatungsstellen deutschlandweit angeboten werden. Es braucht seine Zeit, das zu erkennen, und das Hauptproblem ist, dass der Druck nach dem Spiel so hoch ist, dass viele Personen vermeiden, sozusagen überhaupt in das Gespräch zu gehen. Sei es mit Angehörigen, sei es mit Sozialberaterin oder sei es in der Suchtberatung, um das Spiel zu schützen. Weil man weiß, wenn man erst einmal sich öffnet, in das Gespräch geht, also viele können das vorwegnehmen, dann werde ich irgendwann nicht mehr spielen. Und das können sich viele der Betroffenen überhaupt nicht vorstellen.
Und wann kommen dann Menschen zu Ihnen? Also muss es dann schon ganz schlimm sein? Oder ist es dann auch oft, dass ein Angehöriger was merkt?
Ja, leider ist es schon meistens sehr weit fortgeschritten. Der Herr Konrad hat ja auch sehr gut eigentlich im Prinzip die Klassifikationsstücke oder die Kriterien einer Sucht beschrieben. Und dazu gehört auch, dass, wir haben es gehört, dass sich zurückziehen, also mit anderen darüber nicht sprechen, das vereinzelt eben sehr. Deswegen rate ich immer Angehörigen, offen bei einem Verdacht offen und auf Augenhöhe dieses Problem anzusprechen, wenn man diesen Verdacht hat, da stimmt das Konto nicht mehr, die Person hat immer, steht immer unter Stress, hat wenig Geld zur Verfügung, ist immer gehetzt und hat vielleicht so eine Affinität zum Spielen, weil man damit eben sehr früh in das Problemfeld einsteigen kann.
Und kann das denn auch schon bei Kindern passieren? Also dass auch Eltern vielleicht auf solche Symptome achten sollten, weil sie jetzt diese Online-Spiele erwähnt hatten?
Ja, auf jeden Fall. Das sind vor allen Dingen Computerspiele, die glücksspielnahe Internet-Applikationen anbieten. Ein bisschen sperriger Begriff. Das heißt aber, dass in Computerspielen eben Glücksspiele getätigt werden können. Zum Beispiel in manchen Ego-Shootern oder auch Rollenspielen. Aber auch Sportspiele wie Fußball-Simulationen etc., die eben Lootboxen, solche sogenannte Lose, enthalten. Und Jugendliche fallen darauf natürlich etwas schneller rein, weil wir wissen, dass in der Gehirnentwicklung die Bremsen, die hemmenden Mechanismen erst im Erwachsenenalter kommen. Deswegen haben wir ja auch eigentlich die Erlaubnis, erst ab 18 Jahren spielen zu dürfen.
Diese Lootboxen, ich musste mir das auch mal erklären lassen von jüngeren Leuten, das ist das Prinzip, wie man früher Sammelkarten hatten. Wenn es beim Fußball zum Beispiel eine WM gab oder eine EM, dann konnte man ja so Sammelkarten kaufen. Die gab es im Zehnerpack. Und mal war ein guter Fußballer drin, also gut in Anführungsstrichen, und mal nicht. Und das Gleiche gibt es jetzt online. Das heißt, ich kaufe etwas und weiß nicht, ist da ein guter Player drin oder ein gutes Kostüm oder was auch immer oder nicht. Es ist also schon so eine Art Wetten, weil ich setze was ein und weiß nicht, was ich rauskomme. Richtig?
Ja, ganz genau. Das ist so, nur dass eben bei den Sammelkarten der Wert, der Gegenwert nicht ganz so hoch ist. Hier in dem Online-System gibt es eben einen hohen Gegenwert für, Sie sprachen jetzt Fußballspieler an im virtuellen Bereich, aber auch für andere Items, die man in Computerspielen benötigt. Dadurch ist so ein gewisser finanzieller Druck dann schon überhaupt durch das Kaufen gegeben.
Und das wird gar nicht reguliert oder nur wenig reguliert?
Ja, also es wird diskutiert, es zu regulieren. Verschiedene Länder wie Belgien haben das sozusagen auch einen Vorstoß gemacht und haben Lootboxen verboten. Das ist momentan noch in der Regulation. Letztendlich ist in diesem Graubereich von Glücksspielen eben sehr viel möglich. Vor allen Dingen deswegen, weil viele der Server, auf denen die Dinge angeboten werden, in deutscher Sprache im Ausland sitzen. Das heißt also in Malta zum Beispiel oder in anderen Gebieten, wo die Glücksspiel Gesetzgebung viel laxer ist quasi und damit sozusagen der Zugriff eben über den internationalen Zahlungsverkehr möglich ist.
Wie geht es denn dann weiter, wenn jetzt jemand merkt, er kann gar nicht mehr und sich dann wirklich öffnet und professionelle Hilfe sucht? Oder aber Eltern haben das unterstützen, dass ihr Kind professionelle Hilfe bekommt. Wie wird Spielsucht behandelt?
Ja, zunächst analysiert man erstmal das Verhalten, schaut, wo tatsächlich die Abhängigkeit liegt, weil es häufig auch mehrere Komponenten hat, dass sozusagen unterschiedliche Spiele gespielt werden. Und die Betroffenen versuchen, dieses Verhalten zunächst zu schützen und müssen in die Entscheidung kommen. Wir nennen das so ein bisschen Motivational Interviewing. Also man versucht mit einem offenen Gespräch die Motivation zur Abstinenz hin zu befördern und natürlich, wie Sie vorhin auch schon sagten, die positiven und die negativen Seiten vor allen Dingen aufzumachen. Dabei ist wichtig, die positiven Seiten nicht zu verschweigen, weil wir dieses Spielverhalten hat eine Funktion. Auch Herr Konrad hat es angedeutet, eben bezüglich der Emotionsregulation, seiner Gefühle, seiner Unsicherheit. Und es ist wichtig, beides auf den Tisch zu legen und dann abzuwägen, wie will ich eigentlich leben und wohin schlägt die Waage zurzeit bei mir um. Ganz wichtig ist aber auch, den Benefit eben erst einmal zu erkennen, damit es auch den Betroffenen klar wird, warum sie spielen.
Also mit ihnen zusammen zu erarbeiten, was für Vorteile, wie es mir dann besser geht, was ich dann da anstatt dessen haben kann, was vielleicht auch schöner ist. Also zu mehr Zeit für Freunde, mehr Zeit für die Familie und auch ein anderes Selbstwertgefühl wahrscheinlich, wenn ich mich nicht dafür schämen muss, dass ich...
Absolut. Schuldgefühle brechen eben einen ganz großen Anteil an. Das sehen wir auch dann, dass im Prinzip das sich zuspitzt hin bis zu der Suizidalität, die auch der Betroffene hier angesprochen hat, die auftreten kann. Schuldgefühle sind eben ein Treiber für das weitere Spielen und genau darum geht es, diese eben wertfrei erst einmal aufzunehmen und zu entlasten.
Und man sagt, bei Menschen, die alkoholabhängig sind und dann es schaffen, davon loszukommen, wird in der Regel gesagt, dass sie gar keinen Alkohol mehr trinken sollen, weil sonst die Rückfallgefahr so groß ist. Ist das beim Glücksspiel auch so?
Ja, hundertprozentig. Das ist genau dasselbe. Wir behandeln in Richtung der kompletten Abstinenz lebenslang. Und viele der Betroffenen, die eben über 10 oder 15 Jahre bereits sozusagen spielfrei sind, wissen auch nach dieser langen Zeit, dass manchmal ein einziges Spielverhalten eben wieder zu einem Rückfall führen kann und dann eben extreme Summen wieder verspielt werden.
Wie groß ist denn die Erfolgsquote? Also wenn jemand jetzt zum ersten Mal zu einem Therapeuten geht und das so aufarbeitet, wie Sie das beschrieben haben. Ich nehme an, das ist so eine Art Verhaltenstherapie, was Sie da beschrieben haben. Genau. Wie groß ist da die Erfolgsquote ungefähr?
Ja, also ungefähr kann man sagen, besser tatsächlich als bei den substanzbezogenen Abhängigkeiten, also etwas höher und wir liegen zwischen 55% und 65%. Das ändert sich vor allen Dingen dann, manche Patienten brauchen eben auch zwei Therapien. PatientInnen, die sozusagen beim ersten Anlauf das vielleicht ganz gut geschafft haben, nach Ende der Therapie, die ja häufig ein Dreivierteljahr ambulant oder eben 3-4 Monate stationär läuft, kommt dann vielleicht nach einem Jahr wieder ein Rückfall, dann brauchen sie noch einen zweiten Anlauf. Und die Wahrscheinlichkeiten, dann langfristig abstinent zu bleiben und ein gutes Leben zu führen, sind dann eben wesentlich höher. Also dann kommen wir schon in bessere Bereiche.
Mhm. Sagen Sie das auch Ihren Patienten, wenn sie kommen? Also es gibt das Risiko, dass sie einen Rückfall erleiden. Kommen sie trotzdem wieder?
Auf jeden Fall. Das ist eins der Kernthemen sozusagen. In jeder Stunde wird im Prinzip die letzte Woche nochmal ganz konkret durchgegangen und geschaut, ob eben ein Spielverhalten vorlag und eben der Raum dafür in der Therapiegruppe oder auch im Einzelgespräch geöffnet, dies anzusprechen. Hier hat man die Chance, das zu berichten. Es wird auch hier wertfrei eben angenommen sozusagen und mit dem Rückfall gearbeitet, zu schauen, warum gab es diesen, was waren die Auslöser, welche inneren, aber auch welche äußeren Prozesse führten dazu.
Gibt es auch Fälle, wo man nicht einmal die Woche zum Beispiel zum Therapeuten oder zur Therapeutin geht, sondern wirklich sich einweisen lässt, also stationär aufgenommen wird?
Ja, auf jeden Fall. Das bieten wir in dem Rahmen der Rehabilitation an. Hier werden eben Spielsüchtige 8 bis 12 Wochen über die Rehabilitation der Spielsucht behandelt und haben hier tatsächlich von Tag 1 einen kalten Entzug, wenn man so möchte. Mhm. Das ist ein bisschen nach Indikation. Viele Patientinnen wünschen sich natürlich eher eine ambulante Therapie. Bei manchen ist aber die Symptomschwere so groß, dass wir diesen stationären Entzug und die stationäre Behandlung durchführen müssen. Mhm. Und in Hamburg zum Beispiel machen wir eben auch eine Adaption. Das heißt, wir behandeln in der zweiten Phase der Rehabilitation nochmal berufsfindend, weil viele Personen haben durch das Glücksspiel den Job, die Orientierung verloren und brauchen da nochmal eine Anschlussbehandlung. Mhm. Auch stationär im Übrigen.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Und in der Leitung ist jetzt schon ein Hörer, der eine Frage hat. Hallo, guten Tag.
Schönen guten Morgen, hallo.
Hi.
In die Runde. Ich habe einige Jahre in der E-Sport- und Gaming-Industrie gearbeitet und habe da auch sehr viel dann im Laufe der Jahre immer mal wieder mit Glücksspielanbietern zu tun gehabt, die Laufe der Jahre dann halt immer stärker in den Markt gedrungen sind. Und
das heißt, Sie haben online gespielt, ja?
Also nee, ich selber bin gar nicht betroffen. Ich habe in der Gaming-Industrie gearbeitet, wo es hauptsächlich darum ging, Sponsorings oder halt auch Deals zu machen für Firmen, die versuchten, junge Zielgruppen anzusprechen, ne?
Ja.
Die sich halt in dieser Szene bewegen. Und da war es dann immer sehr üblich, dass man mit allen möglichen Marken gearbeitet hat. Ne? Coca-Cola, was weiß ich, also alle endemischen Marken. Aber es prägte sich dann immer mehr raus, dass Glücksspielanbieter junge Leute versuchten anzusprechen. Und das hat sich über die Jahre jetzt, glaube ich, auch nur verstärkt, soweit ich das beurteilen kann. Ich bin seit ein paar Jahren nicht mehr drin. Aber das war so meine Feststellung. Ja. Ich wollte fragen, ob das bei den Verantwortlichen vielleicht auch schon auf der Karte ist.
Ob es da ein Bewusstsein für gibt.
Genau.
Ich frage mal Herr Dr. Wölfling.
Ja, auf jeden Fall. Wir sehen das ja vor allen Dingen eben in der Praxis bei den PatientInnen, die zu uns kommen, die eben über Computerspiele da eine Glücksspielsucht entwickelt haben. Einfach den Einstieg sozusagen, wie vorhin schon angesprochen, über Lootboxen, aber auch über bestimmte Wettangebote, die natürlich auf virtuelle E-Sport-Ligen möglich sind. Und da vermengt sich eben mehr das Geschicklichkeits- und das Glücksspiel miteinander in einer, sagen wir mal, nicht guten Variante. Weil die Glücksspielsucht eben zusätzlich noch einen Drive bietet, also einen höheren Anspruch sozusagen, Geld zu generieren, zu gewinnen oder eben auch aus den Schulden rauszukommen. Also die Vermischung von Computerspielen, so wie Sie es ansprechen, mit Glücksspielangeboten ist eine ganz vertrackte Sache.
Und da gibt es gar keine Regelung, dass das irgendwie verboten wird? Also sagen wir mal, wenn Sie haben ja schon gesagt, wenn der Server im Ausland steht, dann hat man da wenig Chancen. Aber in Deutschland gibt es, oder in Europa wenigstens, obwohl Malta hatten Sie ja erwähnt, das ist auch Europa.
Ja, also in Deutschland gibt es ja den Glücksspielstaatsvertrag der Bundesländer, der regelt auch das Online-Glücksspiel. Das ist relativ gut geregelt. Es gibt Anbieter, die auch Spielerschutz sozusagen hier implementieren. Das heißt also auch Warnhinweise für Personen, die zu viel spielen zum Beispiel und die bestimmte Grenzen dann auch in Limits haben. Das Internet ist aber so vielfältig, dass eben diese legalen Glücksspielangebote im Verhältnis zu den anderen Angeboten, die auch auf Deutsch im Übrigen angeboten werden, eben verschwindend gering sind.
Nochmal an unseren Hörer, weil Sie ja auch wirklich da sich auskennen, weil Sie da eine Zeit lang das beobachten konnten von ganz nah. Gibt es denn da irgendjemand, der da vielleicht auch mal Skrupel hatte? Also ich könnte mir vorstellen, gerade solche jungen Leute, die dann versuchen, bei diesen Online-Spielen, E-Gaming erfolgreich zu sein, die haben ja manchmal auch Agenten oder so, dass da vielleicht jemand kam, der so versucht hat, da so ein bisschen das einzudämmen?
Ja, also ich habe das über die Jahre vor allem aus einer Position betrachtet, die eine Industrie halt getroffen hat, die immer mehr Geldprobleme hatte, auch Spielergehälter zu zahlen, die im Laufe der Jahre dadurch, dass E-Sport natürlich sehr gewachsen war, zwischen 2010 und 2015, dass man da einfach diese inflationären Gehälter irgendwann nicht mehr anders bezahlen konnte. Ne? Und klassische Sponsoren oder andere Hersteller oder wer auch immer da im Prinzip sonst Geldgeber war, die waren dann irgendwann auf gut Deutsch alle ausgelutscht. Ne? Und zuerst kamen dann die Glücksspielanbieter, die gesagt haben, hey, wir haben wahnsinnige Umsätze, wir sitzen auf Malta oder sonst wo in der EU, da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Und die haben dann dafür gesorgt, dass die ganzen Organisationen und Events ihre Gehälter weiter bezahlen konnten. Und dadurch, dass man das bis heute nicht so richtig aufgeben wollte, ist mittlerweile, sieht man ja auch in anderen Bereichen des Sports, Saudi-Arabien ein riesiger Player geworden. Und das sind alles so Mechanismen, wo ich glaube, dass wir in Deutschland einfach noch viel, viel zu wenig Awareness haben, was das eigentlich mit Jugendlichen schon seit über 10, 15 Jahren mittlerweile macht.
Herr Wölfling?
Weil der Durchschnittsgamer ist 40, aber Ne?
Ja, nee, aber ein wichtiger Punkt ist auf alle Fälle, wissen Sie, eine Glücksspielsucht entwickelt sich eben in den seltensten Fällen innerhalb von einem halben Jahr, sondern es braucht seine gewisse Zeit. Wir arbeiten auch mit der Verhaltenstherapie, um das pathologische, gelernte Verhalten wieder zu verlernen. Und diese Lernprozesse brauchen wirklich länger. Und gerade wenn Jugendliche mit 12 schon beginnen, dann mit 22 oder auch mit 32 erst in die Therapie kommen, sind sehr viele Jahre vergangen, wo dieses Problemverhalten chronifiziert ist.
Sie sind, haben jetzt aber gar nichts mehr mit, Sie haben den Beruf gewechselt oder sind in einer anderen Industrie tätig, also nicht mehr in der Gaming-Industrie?
Ich bin letzten Endes dann auch unter anderem deswegen gewechselt und dann auch letzten Endes aus der Industrie ganz raus, so um 2020 herum, weil einfach klar war, dass auch im Bereich Sponsorings und Influencer-Management man mittelfristig im E-Sport-Bereich nicht mehr um Player wie Saudi-Arabien, China oder auch Glücksspielanbieter herumkommt. Und dann war es für mich und für viele andere im Laufe der Jahre auch immer nur so die Frage, wann steigt man aus? Weil es natürlich eher die Frage ist, das ist eine Sache, die man ja aus Idealismus und Freude daran bekommen hat. Ne? Und irgendwann dreht sich das klar.
Ja. Vielen Dank für diesen interessanten Einblick. Toll, dass Sie angerufen haben. Vielen Dank und alles Gute.
Schönen Tag für Sie. Ja?
Schönen Tag. Herr Dr. Wölfling, Sie sprachen eben an, dass sich so eine Sucht langsam entwickelt, nicht von einem Tag auf den anderen. Wir haben mehrere Mails bekommen, die auch fragen, ab welchem Zeitpunkt kann man denn von Sucht sprechen? Also wann hört der Spaß auf und wird zur Sucht? Wann muss behandelt werden?
Genau, wie jede psychische Krankheit ist es so, dass wir nach Kriterien eben diagnostizieren. Davon müssen Einschränkungen vorhanden sein. Das geht vor allen Dingen darum, dass eben diese Toleranzentwicklung immer stärker wird, dass die Personen mehr und mehr einsetzen, dass aber auch innere Unruhe, teilweise Gereiztheit, Aggressivität und Anspannung auftritt, wenn sie nicht spielen können. Das kann man vielleicht als Angehörige auch gut beobachten, wenn jemand sozusagen zu unvorhersehbaren Momenten eben sehr gereizt ist, in einer Beziehung, in einer Partnerschaft auch Dinge tut, die nicht erwartet werden. Wissen Sie, häufig haben Angehörige die Idee, der Partner oder die Partnerin hat eine Außenbeziehung und ist deswegen so gereizt oder zurückgezogen. Tatsächlich ist es aber das Glücksspiel, weil es sich eben so vereinsamt darstellt. Und dann gibt es aber andere Punkte, die auf alle Fälle zutreffen müssen, wie zum Beispiel eben das Belügen von anderen Personen, aber auch die Gefährdung, wir hatten es auch bei dem Fallbeispiel Herrn Konrad gehört, die Gefährdung von wichtigen Beziehungen des Arbeitsplatzes, vielleicht auch delinquent werden, also kriminell werden oder eben Dinge der Beschaffungskriminalität durchzuführen. Und ein ganz Kernmoment ist für mich immer auch in der Anamnese mit den Patientinnen zu fragen, sozusagen, wie oft haben sie eigentlich schon probiert, das Glücksspielverhalten selbst zu kontrollieren, also aufzuhören. Und auch das hatten wir gehört, das wird häufig probiert. Die Personen, Betroffenen haben aber nicht die Kraft, sich diesem Sog eben zu entziehen.
Ja, Sie können natürlich keine Diagnose auf dem Sender spielen, aber wir haben hier, das geht nicht, aber wir haben hier eine Frage, die vielleicht auch ganz typisch ist. Da fragt jemand und sagt, mein Neffe, 25, pokert hauptberuflich. Der verdient damit seinen Lebensunterhalt und scheint davon auch gut leben zu können. Er lebt ein scheinbar geregeltes Leben. Das ist aber sozial schwer kompatibel, weil das Pokern passiert nachts. Tagsüber schläft er. Und der Fragende sagt, er sieht gar nicht, was ihm an sozialen Kontakten verloren geht. Der sieht nur seine finanzielle Freiheit. Ist das trotzdem eine Sucht?
Ja, das ist eine schwierige Frage, die natürlich jetzt über den Hörfunk schwer zu beantworten ist.
Genau, Sie können da keine letztendliche Diagnose stellen. Ja.
Dennoch, also es gibt zwei Seiten. Natürlich gibt es seit jeher, auch seit dem 19. Jahrhundert, eben auch Profispieler, die das gut unter Kontrolle haben, die davon leben können. Die werden häufig dann von Spielbanken zum Beispiel mit Hausverbot belegt. Die haben manchmal so eine Begabung sozusagen, eidetisches Gedächtnis, ähnliches. Die können Dinge da gut umsetzen im Spielen. Das gibt es, das ist aber nicht die Masse. Und die Person, die über die jetzt gesprochen wurde, der Neffe, bei dem geht es vor allen Dingen darum, ihm mitzuteilen, er spielt quasi mit dem Feuer. Er trainiert sein Belohnungssystem durch die hocherregenden Momente im Pokerspiel eben darauf, das auch immer wieder nur zu wollen. Hinzu kommt dieser Teufelskreis, weniger soziale Kontakte zu haben, wegen dem Handeln sozusagen. Ja. Und natürlich auch die finanzielle Verfügbarkeit. Und das kann ganz schnell natürlich nach hinten losgehen. Wir unterscheiden beim Poker eben eine Geschicklichkeits- und eine Zufallskomponente. Betroffene, sage ich jetzt mal, Spieler haben immer den Eindruck, sie überschätzen eben die Geschicklichkeitskomponente. Sie geben sich selbst sozusagen diese Kompetenz zu oder weisen sich die zu und unterschätzen eben die Risikokomponente. Das heißt, was macht der Zufall eigentlich? Und die Karten werden bei jedem Spiel neu gemischt. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist da, dass die Poker Einsätze sozusagen, ich würde annehmen, dass er nicht nur Turnier, sondern auch Cash-Game spielt und dass eben diese Einsätze dann sukzessive steigern. Also was man empfehlen kann, ist zu schauen, ob er ein Limit hat, das er wirklich gut einhalten kann, dass er Kontrolle darüber hat. Trotzdem würde ich immer warnen, man trainiert sein Belohnungssystem in die falsche Richtung.
Ja, nur mal ganz kurz, ohne ins Detail zu gehen, weil Sie vom Belohnungssystem jetzt schon mehrfach gesprochen haben, das ist wirklich ein körperlicher Prozess, was da passiert, wenn das Belohnungssystem trainiert wird in eine falsche Richtung.
Ja, wir haben quasi eine Veränderung eben im Dopaminumsatz sozusagen. Das können wir uns gut erklären. Wir haben im Prinzip ein Belohnungssystem ja mitbekommen, was uns anzeigt, Dinge zu tun, wie zum Beispiel Essen, Trinken, Schlafbedürfnis, Sexualität etc. Das sind eben mitgegebene Belohnungen, die wir alle kennen. Und wir können dieses System, was im Gehirn eben im dopaminalen Verstärkungssystem abläuft, umtrainieren, dass eben bestimmte Dinge wie Computerspiele, Glücksspiele, aber auch Pornografie oder eben auch Kaufen sogar eben einen exzessiven Wert haben, also einen Suchtwert haben und wir den Eindruck haben, nur noch das kann uns glücklich machen. Oder nur noch das kann uns belohnen, so rum muss ich sagen.
Ja. Wir haben darüber gesprochen, dass durch diese Glücksspielsucht, wenn man das immer wieder spielt, dass dann auch wirklich das Belohnsystem des Körpers sich verändert. Also da werden wirklich da geht es mit den Hormonen auch durcheinander, sodass man dann irgendwann nur noch Glück empfindet oder Erleichterung empfindet, wenn man eben Glück spielt. Habe ich das richtig zusammengefasst?
Ja, ganz genau. Das Belohnungssystem ist quasi auf Neurotransmitterbasis organisiert.
Also Dopamin, Hormone so, ne? Irgendwelche Sachen, die im Gehirn da herumgeschickt werden.
Botenstoffe, genau. Genau. Und da haben wir den Effekt, darauf wollte ich nochmal ganz kurz eingehen, dass eben nicht jedes Verhalten belohnt wird, macht so ein bisschen so einen Nervenkitzel aus, sondern einen bestimmten Erregungsmoment. Und da haben wir gerade als Beispiel den Spielautomaten eben genommen, da ist ja uns nicht klar, wenn wir dort eben etwas reinstecken oder beim Roulette, ob wir gewinnen werden. Und dieser Spannungsbogen, der verändert sich eigentlich so Stück für Stück über ein häufiges Spielen, weil man nicht genau weiß, eben wie das Ergebnis ist. Wir nennen das intermittierende Verstärkung. Das ist ein Fachbegriff. Das heißt aber nur so viel, dass dieses Verhalten am schlechtesten wieder verlernt werden kann. Deswegen sind solche Süchte eben so schwierig auch zu behandeln.
Und das führt dazu, dass andere Sachen, die man machen kann, die schön sind, mit Freunden was machen, mit dem Partner was machen, ein gutes Essen, Sexualität, dass all diese Sachen nicht mehr zu der gleichen Befriedigung führen.
Richtig, die verblassen Stück für Stück und haben eben nicht mehr diesen Belohnungswert. Die sind uninteressant sozusagen für die Personen im Verlauf einer Suchterkrankung. Nur noch dieses eine Verhalten, es verengt sich, muss man sich vorstellen, wie so ein Tunnel, der immer enger wird, es verengt sich das Verhalten nur noch auf dieses Spielverhalten oder eben Nutzungsverhalten. Und damit wird der ganze Mensch quasi in eine Richtung gedrängt. Und zwar in eine negative Richtung.
Und es dauert dann ganz schön lange, bis man das wieder korrigiert hat.
Genau, absolut. Und das sagen wir auch, wissen Sie, schauen Sie mal auf den Zeitstrahl an, wie lange Sie gespielt haben, seit wann kommen Sie in die Therapie, wie kurz dieser Effekt ist. Wir können nicht innerhalb von 4 Wochen irgendwie komplett dieses Verhalten wieder löschen oder verändern.
Jetzt haben wir darüber gesprochen, was eine Glücksspielsucht ist, wie es dazu kommt, wie lange sich das entwickelt und wie lange es auch wieder dauert, bis das zurück gedreht wird oder korrigiert wird. Das kann auch sehr belastend sein, auch das haben wir schon angesprochen, und zwar für Betroffene und auch ihre Angehörige. Nicole Dreifeld, die weiß sehr gut, wie belastend das sein kann, wenn man spielsüchtig ist. Sie ist Vorsitzende des Bundesverbands Selbsthilfe Glücksspielsucht und ist jetzt mit uns verbunden. Guten Tag, Frau Dreifeld.
Schönen guten Morgen.
Guten Morgen, schön, dass Sie da sind. Frau Dreifeld, Sie waren selber einmal glücksspielsüchtig. Wie sah das aus? Wovon waren Sie abhängig?
Also erstens mal bin ich weiterhin glücksspielsüchtig, denn das ist chronisch und hört niemals auf. Das ist mir mal ganz, ganz wichtig.
Ja.
Ich bin seit 7 Jahren spielfrei und das ging los. Ich habe damals selber in einer Spielhalle gearbeitet, war sogar Angehörige eines Glücksspielsüchtigen, kenne da also leider auch diese betroffenen Seite des Angehörigen, dieses es nicht verstehen können und überhaupt nicht greifen können und auch nicht verstehen können, wie das so wichtig sein kann und dass alles andere in den Hintergrund rückt, und bin dann trotz dessen selber in die Glücksspielsucht gerutscht, in dem mein Belohnungssystem voll und ganz angesprungen ist, als ich 4 Euro in den Automaten geschmissen habe, der daraus ganz alleine 54 Euro gemacht hat. Und ich bei diesem Gewinn von 50 Euro dachte, ich kann ein Stückchen der Welt kaufen, weil das halt Geld war, womit man nicht gerechnet hat.
Verlockend, ja. Und obwohl Sie ja die Erfahrung gemacht hatten, wenn Sie da gearbeitet haben, haben Sie ja auch gesehen, dass viele Menschen immer wieder verlieren.
Auf jeden Fall, aber das blendet das eigene Hirn dann insofern komplett aus, weil es dieses Glücksgefühl von, oh, ich habe jetzt etwas, womit ich nicht gerechnet habe und was ich vorher nicht hatte, das ist so bestimmt, dass es eigentlich auch genau dieses erste Gefühl, das ist das, wo man in der ganzen Sucht gefühlt hinterher rennt, nämlich dieses, oh, wow. Und dann blendet man auch aus, wie viel Geld man schon verloren hat und wie viel Geld da schon drin ist und dass man das auch nie wieder zurückholen kann, das ist alles nicht vorhanden.
Wie lange waren Sie glücksspielsüchtig? Was würden Sie sagen? Können Sie das genau beziffern?
Also ich so ganz exzessiv, dass es also auch in das regelmäßige Schulden machen und Lügen und Betrügen und so waren irgendwas zwischen 4 bis 6 Jahre.
Und wie lange hat es gedauert, davon wieder wegzukommen?
Mein Leben lang.
Ach ja, Sie also haben ja schon betont, das ist wie bei, man kennt das auch aus der Alkoholsucht, dass Menschen sagen, ich bin ein Alkoholiker, aber ich bin trocken. Und sie sagen, ich spiele nicht, aber ich bin chronisch glücksspielsüchtig. Genau, wie lange spielen Sie denn schon nicht mehr?
10.05.2018. Ja. Das ist also 7,5 Jahre und das ist ein tägliches sich bewusst machen, dass man diese Krankheit hat, damit man nicht in irgendwelche Fallen des Suchthirns tappt, dass einem dann auch bei 5 grünen Ampeln irgendwie sagt, oh guck mal, heute hast du aber Glück, heute könntest du es doch mal wieder versuchen. Dass man also sehr achtsam mit sich selber umgeht und es ist für mich, ich bin eine Armlänge vom Rückfall entfernt, so sage ich das immer, wenn ich nicht gut auf mich aufpasse. Egal wie lange man glücksspielfrei ist, ich werde nie wieder auch nur 20 Cent in den Automaten schmeißen können, ohne dass es der Kreislauf dann nicht gleich wieder losgeht.
Und das ist Ihnen aber auch sehr bewusst. Das ist ja toll, dass Sie so selber darüber wissen und so achtsam mit sich selber umgehen. Und dann kommt noch, Sie helfen anderen. Also Sie sind selber... spielen Sie nicht mehr. Sie beschäftigen sich aber damit, weil Sie Vorsitzende des Bundesverbands sind. Und Sie leiten auch noch eine Selbsthilfegruppe Glücksspielsucht in Bremen. Genau. Was beobachten Sie denn da? Also können Sie dann zum Beispiel einen Trend erkennen, jetzt wer betroffen ist zum Beispiel?
Also das geht natürlich durch alle Bevölkerungsschichten. Da ist es ganz egal, ob es der Richter oder Anwalt oder ein arbeitsloser Bürgergeldempfänger ist. Wir haben alles dabei. Das, was in den letzten Jahren wirklich massiv zugenommen hat, sind die jungen Leute. Früher hat man immer gesagt, in der Selbsthilfegruppe findet man vor allen Dingen Männer und vor allen Dingen irgendwo so im Altersdurchschnitt zwischen 50 und 60. Das ist hier in Bremen und auch die Entwicklung im gesamten Bundesverband da wird der Altersdurchschnitt immer geringer, weil halt auch die Sportwetten so enorm zugenommen haben, das Online-Casino so immens die Jugendlichen schon in ihren Bann zieht, weil auch ganz viele Computerspiele Glücksspielelemente beinhalten und deswegen haben wir ganz massiv junge Leute jetzt am Zuwachs.
Darüber haben wir eben in der Sendung schon gesprochen, dass das sagte auch Herr Dr. Wölfling, dass das zunimmt und dass die Gefahr wirklich groß ist. Was denken Sie denn, wie sollten Eltern mit dieser Gefahr umgehen? Weil ich könnte mir vorstellen, das fängt ja dann nicht erst an, wenn die Kinder 18 sind.
Ich sage das immer ganz hart, auch wenn ich so Präventionsarbeit auf Elternabenden mache. Sie sollten sich immer ein bisschen darüber Gedanken machen, inwieweit sie die Paysafe-Karten oder diese Playstation-Karten einfach in die Kinderzimmer tragen, denn das Koks bringen sie auch nicht einfach ins Kinderzimmer. Es klingt immer sehr hart und die Eltern sind sehr pikiert darüber, aber es ist halt genau das, es ist ein Suchtmittel und wenn die Kinder nicht aufgeklärt sind und das können sie nur, wenn die Erwachsenen sich mit diesem Thema auch beschäftigen, ist die Falle immens groß, dass da die Kreditkarten von den Eltern schon heimlich missbraucht werden, weil sie die und und die Karte in dem und dem Spiel unbedingt haben wollen und enttäuscht sind, wenn sie halt was wesentlich Schlechteres gezogen haben und es dann immer wieder versuchen und überhaupt keinen vernünftigen Umgang damit erlernen. Ich sage immer, wir haben gerade eine gefährliche Zwischengeneration, wo die Eltern noch nicht komplett mit dem Internet aufgewachsen sind, sondern da auch so reingeschmissen wurden und die Kinder damit aufwachsen, aber auch noch nicht so richtig aufgeklärt werden, wo die Gefahren da überall lauern. Und da sollte man auf jeden Fall Aufklärungsarbeit betreiben ohne Ende.
Da wird jetzt auch viel darüber diskutiert, über die überhaupt die Gefahren von diesem absolut derzeit freien Zugang zu Online-Medien, aber auch zu Social Media und all diesen Sachen. Wird auch immer dann gefragt, sollte die Politik hier noch etwas mehr regeln oder überhaupt regeln? Wie sehen Sie das? Ist hier auch die Politik gefragt?
Also die ist an allererster Stelle gefragt. Wir haben ja auch schon einige Regelungen, aber da wäre es gut, wenn die einfach mal umgesetzt und durchgesetzt werden würden. Damit geht es schon los. Das ist nun mal Sache der Politik. Und außerdem ist es in meinen Augen auch so, dass wenn man Dinge einfach nicht bewerben würde, wir finden keine Werbung mehr für Nikotin, wir finden keine Werbung mehr für Alkohol in der Primetime oder so oder auch in Social Media nicht. Warum darf Glücksspiel in jeder Art und Weise beworben werden und warum, und das kreiden wir eigentlich am allermeisten an, darf auch bei so einem schönen Familienevent wie ich gehe mit meinen Kindern ins Fußballstadion nachmittags um 15 Uhr schon überall die Glücksspielwerbung so derart ausgehangen werden, weil natürlich die Sponsoren auch einige Wettvereine sind. Warum darf dafür beworben werden und warum gehört das so zum normalen Fußballbild dazu, obwohl die Glücksspielsucht die Sucht mit der höchsten Selbstmordrate ist? Warum darf das so beworben werden?
Wichtige Fragen. Frau Dreifeld, vielen Dank für dieses offene Gespräch und Ihnen alles Gute. Also ich wünsche Ihnen alles Gute. Dankeschön. Auf Wiederhören.
Tschüss.
Ihre Fragen und Erfahrungen.
Da hat angerufen Herr König. Guten Tag.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen. Sie haben eine Frage oder wollen etwas erzählen?
Also ich bin jetzt seit 12 Jahren, bin ich wettspielsüchtig und habe in diesen 12 Jahren natürlich auch sehr unangenehme Dinge erlebt. Ich kann relativ für mich sagen, jetzt bin ich obdachlos durch eine Beziehungskrise, durch eine Scheidung, weil ich immer versucht habe, die Forderungen, die an mich herangetreten wurden, zu kompensieren. Und dann ging das eben total gegen den Baum. Im Endeffekt habe ich mein ganzes Geld nur im Wettbüro gelassen. Aber ich habe auch schon negative Erfahrungen mit Bekannten gemacht, die sich dann das Leben genommen haben. Und ich habe immer versucht, also mal bei der BZAG anzurufen und nachzufragen.
Bundeszentrale für Gesundheit.
Für Suchtabhängige etc. Aber die Adressen, die ich bekommen habe, die waren so unterirdisch. Die Leute, die ich da kennengelernt habe an sozialen Anlaufstellen, die hatten eigentlich überhaupt keine Ahnung von dem Business, wie es in dieser Sucht eigentlich abgeht. Und das hat mich dann eigentlich relativ genervt.
Ja. Ja. Das heißt, Sie haben noch nicht so richtig Ihren Weg daraus gefunden, oder?
Nein, gar nicht. Gar nicht. Ich gehe heute betteln, früh ab 10 Uhr. Und wenn ich dann 50 Euro zusammen habe, dann sitze ich 18 Uhr im Wettbüro und denke, naja gut, okay, vielleicht mache ich heute mal einen Treffer oder sonstiges. Am Freitag habe ich getroffen, 270 Euro mit 20 Euro Einsatz. Aber das passiert eben sehr selten. Im Endeffekt gehen sie immer mit Minusbereich aus diesem Bankgeschäft der Wettbüros heraus. Ja, was ich einfach unmöglich finde von unserem Vater Staat. Die sagen immer, wir sind die Süchtigen, aber jeden Wettschein, den sie im Wettbüro abgeben, der wird mit 5% versteuert und der Staat partizipiert im Endeffekt an der Sucht. Da sollten sich die Herrschaften mal fragen, was sie da eigentlich damit anrichten.
Ja. Herr Dr. Wölfling, Sie können ja jetzt nicht direkt unserem Anrufer helfen, aber was gäbe es denn noch für Anlaufstellen?
Ja, ich würde auf jeden Fall an Sie appellieren, quasi eine Suchtberatungsstelle aufzusuchen in der Stadt, wo Sie sind. Wohnungslose haben dann natürlich die Möglichkeit, kostenlose Beratung zu erhalten. Und zusätzlich wird Ihnen eben auch auf der sozialen Ebene da Unterstützung zugesagt. Schuldenregulierung zum Beispiel gehört dazu, Insolvenz möglicherweise, weiß ich jetzt nicht, aber Insolvenz.
Das habe ich alles hinter mir, das habe ich durchgestanden. Also ich bekomme Bürgergeld, das ist überhaupt nicht das Problem. Okay, okay. Ich bin krankenversichert. Mhm. Ja. Und das alles, was ich dazu eben dann, als Bettler dazu verdiene, das tue ich im Endeffekt ins Wettbüro tragen.
Okay, dann wäre es gut sozusagen, um dieses Verhalten auf der psychischen Ebene, diesen Druck loszuwerden oder diese Schuldempfinden quasi, das etwas zu tun, was man eigentlich nicht machen möchte, sich an einen Suchtberaterin, eine Suchtberaterin, Suchtberater zu wenden. Jede Suchtberatungsstelle kann sie dort erst einmal aufnehmen, beraten und dann auch einer Therapie eben zu führen, sage ich mal, oder Ihnen empfehlen quasi, und dann kann man schauen.
Kann ich denn nicht zu Ihnen nach Mainz kommen?
Ja, Sie können zu mir nach Hamburg kommen.
Nach Hamburg?
Ich, genau, mehr wissenschaftlich, aber Sie können zu meinen KollegInnen nach Hamburg gehen, nach Mainz natürlich gehen, wenn das für Sie näher ist, Ambulanz für Spielsucht, kein Problem, finden Sie im Internet. Ja. Sie können aber auch, wie gesagt, ja, aktuell arbeite ich klinisch eben vor allen Dingen in Hamburg. In Wandsbek hätten wir da die Möglichkeit, Sie zu betreuen.
Ich habe 25 Jahre am Überseering als Bauingenieur gearbeitet, für einen großen Mineralölkonzern.
Jo.
Dann komme ich lieber nach Wandsbek.
Machen Sie Beratungsstelle Die Boje in Wandsbek.
Ich danke Ihnen recht herzlich.
Vielen Dank für Ihren Anruf und dass Sie Ihre Geschichte mit uns geteilt haben. Ich hoffe, das klappt. Wir hoffen, dass das klappt. Alles Gute. Dankeschön. Und dann haben wir einen weiteren Hörer, Herrn Schlegel. Guten Tag.
Ja, guten Tag.
Sie haben auch angerufen bei uns.
Nee, ich hatte eine E-Mail geschickt, aber ich bin jetzt zurückgerufen worden.
Ja, wollen Sie denn erzählen, was für eine Frage Sie haben? Oder
okay? Ja, es war Folgendes. Also ich hatte da geschrieben, bei meiner Frau hat sich in den letzten Jahren so eine, meiner Meinung nach, Sucht entwickelt, dass sie stundenlang oder halbe Tage lang am Fernsehen sitzt und gleichzeitig am Handy so Spiele macht, die es umsonst gibt, so Kartenspiele, und wo man Zahlen kombinieren muss und dann gleichzeitig auch noch YouTube-Videos guckt. Also politische Sendungen über Ukraine-Krieg und alle möglichen Dinge. Und da war meine Frage, ob das auch Richtung Suchtverhalten geht und ob es da eine Lösung dafür gibt.
Herr Wölfling?
Ja, ganz ähnlich quasi. Sie sprechen ja verschiedene Internet-Applikationen an, oder wir nennen es eben internetbezogene Störungen. Man kann auch kurz sagen, Internetsucht wäre ja hier so der Verdacht. Kann ich natürlich jetzt nicht einschätzen bei Ihrer Partnerin. Auch hier die Empfehlung, sich auf jeden Fall das mal abklären zu lassen, einer professionellen Suchtberatungsstelle vor Ort. Jede Gemeinde hat diese. Die finden Sie bei sich quasi um die Ecke. Und dort werden die Beraterinnen und Berater eben dieses Verhalten untersuchen und schauen, wie stark ist das ausgeprägt? Kann man hier von einem Suchtverhalten sprechen oder ist es noch problematisch? Sie haben jetzt verschiedene Dinge angesprochen, wie YouTube-Videos. Da haben wir viele Patientinnen und Patienten, die diese YouTube-Shorts vor allen Dingen eben Problematik aufweisen, aber auch in Kombination mit so Casual-Games, hätten Sie gesagt, eben wie Sudoku-ähnliche Spiele. Das kann durchaus Suchtcharakter haben. Wichtig ist, dass jemand das professionell diagnostiziert. Erste Anlaufstelle wäre da immer eine Suchtberatungsstelle vor Ort, die dafür ausgebildet sind.
Dann gehen Sie da doch mal mit Ihrer Frau hin und vielleicht kann man dann ja klären, wie ausgeprägt das ist oder nicht. Aber ich hoffe, dass es so oder so zu einem guten Ende führt. Vielen Dank für Ihren Anruf.
Vielen Dank, ja.
Einen Hörer aus Rheinland-Pfalz haben wir auch.
Guten Tag.
Guten Tag. Sie haben auch eine Frage.
Ich lege gleich los. Sie können mich gut hören?
Ja, wir hören Sie.
Okay, also ich habe einen Neffen, der also in Nordrhein-Westfalen wohnt, und der rief mich 20, 30 Jahre später erst an und hat dann gesagt, dass er Geldsorgen hat, weil er studiert hat und dass die Gebühren zurückzahlen will. Ich habe dann einen höheren Betrag überwiesen. Und danach hat er mir dann erst gebeichtet, dass er mal, wo er mal wieder rückfällig wurde, dass er Spielsucht hatte. Ja? Und der hat das alles sogar studiert, das Fach. Ja, also ich glaube bis zur Psychiatrie sogar, weil seine Mutti auch Demenz und was weiß ich nicht alles krank ist. Und das war halt alles für ihn sehr schwierig. Deswegen ist er da wahrscheinlich überall reingeraten. Und ja gut, jetzt war also dann die Frage, soll ich ihm noch Geld überweisen? Er ist auch zugänglich, er ist das also von sich aus gesagt und hat auch mich dazu gebracht, die finanzielle Situation seiner Schwester zu übernehmen. Damals hat er mir aber auch noch nicht gesagt, dass es damit zusammenhängt, dass er spielsüchtig ist, hat er mir auch später erst gesagt. Das ist ganz gut verlaufen, ja. Ich habe die wenigstens vom Minus weggebracht, dass sie ihrer Mutti dann besorgt hatten, ja. Und jetzt ist das für mich halt die Frage, helfe ich ihm damit wirklich? Ich versuche das also über die Vertrauensschiene aufzubauen, ja. Und er ist auch in Therapie, glaube ich, ja. Und versucht das alles, hat mir aber selbst erklärt, dass die Süchtigen, dass man die eigentlich nicht zurückbringen kann, hat eigentlich die Dame vorher ganz gut erklärt, wie schwierig das wohl für die Leute ist. Helfe ich ihm damit wirklich oder sollte ich das einlassen?
Ja, Herr Böffen. Ja, also da würde ich Ihnen empfehlen, Sie haben ihm ja schon geholfen, das ist eine gute Sache, natürlich auch Nächstenliebe da zu zeigen oder eben in der Verwandtschaft da auszuhelfen. Man muss aber auf der anderen Seite aufpassen, dass man die Suchtentwicklung nicht verlängert quasi. Sie sagten jetzt schon, dass Ihr Neffe ja auch in Therapie ist. Was ich empfehlen würde, ist, dass Sie zusammen zu einem Angehörigengespräch, das bieten üblicherweise behandelnde Therapeutinnen an, zum Angehörigengespräch eben mit hingehen und zusammen mit der behandelnden Person, dem Therapeuten, der Therapeutin eben besprechen, ob eine finanzielle Unterstützung momentan hilfreich ist. Meistens muss ich sagen, ist es eher nicht der Fall, weil wenn die Abstinenz, also die Spielfreiheit nicht schon länger besteht, häufig eben dieses Geld dann doch leider wieder eben zum Spielen genutzt wird. Insofern würde ich mich da an Ihrer Stelle absichern und über den Weg, wo ja schon in Therapie ist, jemand Neutrales mit ins Boot zu holen, der Ihnen, sag ich mal, Ratschläge und eine gute Einschätzung geben kann. Und üblicherweise sind eben über die ambulante Rehabilitation Angehörigengespräche sozusagen schon mit eingepreist, wenn man so sagen möchte, also eigentlich vorgesehen für die Therapie.
Dann versuchen Sie es doch über diesen Weg. Achso, entschuldigen, Sie haben noch eine Frage. Sagen Sie weiter.
Das ist eine gute Idee, hört sich gut an. Ist das auch telefonisch möglich, weil wir sind weit auseinander.
Ja, würde ich ehrlich gesagt, gibt es, wenn, können Sie schauen, ob die Therapeutin, der Therapeut eben Zoom anbietet. Ich würde immer, also Zoom war teilweise irgendein Videochat, aber ich würde eigentlich, sage ich mal, schon bevorzugen, die Person zu sehen. Am besten wäre es, wenn Sie es wirklich vor Ort machen können. Sie haben eine andere... Ja, Sie haben eine andere Ebene, auf der Sie sich austauschen, gerade bei so einem sensiblen Thema. Videochat geht sicher auch, oder?
Ich möchte aber nochmal sagen, ich finde das sehr beeindruckend, wie Sie Ihrem Neffen da helfen und dass Sie da auch so dranbleiben, weil das erfordert ja auch viel Geduld sicherlich. Also alles Gute Ihnen und Ihrem Neffen. Ich glaube, Sie finden da auch einen Weg und toll, dass Sie angerufen haben. Vielen Dank. Wir haben Mails, viele anonyme Mails bekommen, auch eben über dieses Problem, wie reagiere ich als Angehöriger? Den einen Punkt haben wir jetzt eben besprochen, wie ist das mit der finanziellen Unterstützung? Hier hat auch zum Beispiel ein Hörer geschrieben, was macht man, wenn man einen Freund hat, der abstreitet, süchtig zu sein? Es aber meiner Meinung nach ist. Aber er wird immer aggressiv, wenn ich ihn darauf anspreche.
Ja, da ist ein deutliches Zeichen eben, dass diese Aggressivität eben auch etwas schützen möchte, nämlich das Spielverhalten. Da bleibt Ihnen gar nichts weiter übrig, jetzt als Betroffene sozusagen, das immer wieder offen, möglichst ruhig, möglichst auch vielleicht im Beisein von anderen Freundinnen oder Freunden anzusprechen, dass man einen größeren Rahmen hat, dass man das in einem ruhigen, ausgeglichenen Atmosphäre ansprechen kann. Und Sie hatten, Frau Sartori, eben auch gesagt, die Geduld. Und Geduld gehört bei der Glücksspielbehandlung so ein bisschen mit dazu und auch für Angehörige. Also ich würde es einfach wiederholt, offen, wertfrei, vorsichtig ansprechen, aber nicht nachlassen.
Und zum Abschluss eine ganz kurze Antwort bitte. Hier kommt die Frage, kann man Spielsucht auch mit Medikamenten behandeln?
Es gibt ganz wenige Medikamente, die dort auch eingesetzt werden können. Grundsätzlich sollte man sich nicht darauf verlassen. Es gibt kein Präparat, was primär eine Glücksspielsucht direkt behandelt. Unterstützend werden Medikamente manchmal im stationären Rahmen eingesetzt. Mhm.
Herr Dr. Wöffling, vielen Dank für Ihre Antworten, für Ihre Erklärung, Ihre Einordnung. Schön, dass Sie bei uns in der Sprechstunde waren. Ich hoffe und ich gehe davon aus, dass viele Hörer und Hörerinnen jetzt doch klarer sehen und dass wir ihnen helfen konnten. Und natürlich auch ein großes Dankeschön an alle Hörer und Hörerinnen für Ihre Fragen, dass Sie bei uns angerufen haben, die Anmerkung, die Sie uns geschickt haben. Schön, dass Sie das gemacht haben. Mein Name ist Christina Satori. Machen Sie es gut.